Ich bin Mami von zwei kleinen Kindern. Und gestern Mittag, während der Mittagsruhe, habe ich mir eine Minute Pause rausgestohlen und habe etwas mega Wichtiges gemacht in Vorbereitung auf den heutigen Gottesdienst. Und zwar bin ich auf WhatsApp gegangen. Wer von euch kennt das Portal WhatsApp? Nur wenig. Das ist so ein Online-Portal mit News, aber auch ganz ein Haufen anderen Sachen. Und ich habe nach so richtig tiefgründigen Identitätstests gesucht. Die Watson kennen, lachen. Es ist nicht wirklich tiefgründig, die Identitätsprofil, aber ich habe herausgefunden, dass ich ein Beobachtertyp im Pendlertest bin. Und ich habe auch einen Test darüber gemacht, was für eine Serienfigur als ich bin. Leider weiß ich nicht mehr, kann ich euch nicht sagen, wer ich bin, weil ich kenne die Serie nicht einmal. Aber es hat sehr viel Spass gemacht. Ich finde diese Tests immer sehr cool, weil man kann so in schnell mit ein paar Klicks entscheiden, ob man, keine Ahnung, ein Loi oder vielleicht ein Adler oder doch ein rosa Teddybär ist. Und am Schluss kommt man ein Resultat über, das vielleicht etwas über einem aussagt. Das Thema von heute ist Identität. Und ich finde es so cool, dass die Unterschüler das Thema ausgelesen haben, weil das ist ein Thema, das mega wichtig ist in der Jugend, wie sie schon gesagt haben. Es ist aber auch ein Thema, das uns ein Leben lang beschäftigt. Und mein Gebet ist für heute Morgen, dass ihr alle heute Morgen etwas mitnehmen dürft, über wer Gott sagt, dass ihr seid. Mein Gebet ist für heute Morgen ist, dass die Worte, die ich heute Morgen hier sprechen darf, dass sie in euch ein Herz hineingehen und dass sie in eurem Leben etwas verändern. Woher kommt also meine Identität? Wer definiert, wer ich bin? Ist es mein Beruf? Ist es meine Zugehörigkeit? Ich gehöre zu meiner Familie, darum bin ich. Ich gehöre zu der Kirche, darum bin ich. Oder ich gehöre zu einem Sportverein, darum bin ich. Ich gehöre zu meiner Klasse, darum bin ich. Oder ist es das, was die anderen über mich sagen? Kommt Identität von mir? Von mir innen? Darf ich entscheiden, wer ich bin? Oder gibt es einen Gott, der schon lange entschieden hat, wer ich bin und was ich machen werde? Gibt es einen Gott oder eine höhere Macht oder etwas, wo alles schon vorentschieden hat und meine einzige Aufgabe ist, einfach das zu leben, was er schon entschieden hat? Im Poetry Slam hat Silvana sogar angesprochen, die Möglichkeit, dass da noch die Gegenseite involviert ist. Vielleicht möchte Satan etwas zu unserer Identität sagen. Hat er Macht über meine Identität? Ich finde es unglaublich spannend, wie viele verschiedene Macht, wie viele verschiedene Faktoren auf meine Identität möchten einwirken. Und heute Morgen möchte ich mit euch eine anschauen. Eine, die ich noch nicht genannt habe. Eine, die irgendwie viel vergessen geht. Ich möchte heute Morgen über die Macht der Worte reden. Und ich möchte mit euch gerade in den Anfang der Bibel einsteigen. Dort macht Gott nämlich ein für alle Mal klar, dass seine Worte mächtig sind. Da steht: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr. Und Finsternis lag über der Urflut. Und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Ganz, ganz am Anfang in der Bibel, als allererstes, macht Gott eins klar. Seine Worte sind mächtig. Gott spricht und es passiert. Und in dem Gedicht, wo wir da einen Teil davon haben dürfen lesen, wiederholt sich das gleiche Muster immer wieder. Gott spricht und es passiert. Gott schaut und sieht, dass es gut ist. Und Gott benennt seine Schöpfung. Gott benennt das, was er geschaffen hat. Gottes Wort ist mächtig. Es gibt ja das Sprichwort. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und heute Morgen sage ich, aber Worte sind mächtiger als 1000 Bilder. Es ist ja nicht so, als hätte Gott nur ganz am Anfang mit seinem Wort die Welt geschaffen und nachher ist er gegangen und hat alles lassen. Nein, Gottes Wort bleibt mächtig durch die ganze Bibel durch. Es gibt so viele unglaublich schöne poetische Bilder in der Bibel dazu. In Psalm 119, 105 lesen wir: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Im Psalm 119, 130 lesen wir: Wenn dein Wort offenbar wird, so erleuchtet es und macht klug die Unverständigen. In Sprüche 2,6 lesen wir: Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. In Jesaja 55 steht: Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und genügend Brot zu essen. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes bleibt ewiglich. Starke Wort. In Gottes Wort, über Gottes Wort. Und wir sehen im Alten Testament nicht nur schöne poetische Worte über Gott, über Gottes Wort, sondern auch, es wird sichtbar. Ich sage euch gerade, was ich meine. Im 2. Mose 34 steigt der Mose auf den Berg Sinai rauf und hat dort eine mega intime, persönliche Zeit mit Gott. Und nach dieser Zeit kommt er wieder oben runter und dann lesen wir Folgendes. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai hinabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selbst merkte nichts davon. Aaron und die anderen Israeliten aber sahen sein leuchtendes Gesicht und fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Gott hat mit dem Mose persönlich gesprochen. Und das Resultat dazu hat jeder können sehen. Alle haben gesehen, wow, Moses, sein Gesicht leuchtet richtig. So viel Kraft steckt in Gottes Wort. Und es hört nicht im Alten Testament auf. Das finde ich das Schönste an der Bibel. Es geht weiter ins Neue Testament. Weil wenn wir im Johannes 1,14 lesen, lesen wir das Wort, und damit ist eben Gottes Wort gemeint. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Jesus war Gottes Sohn und Jesus war Gottes Wort höchstpersönlich. Kein Wunder, dass wenn Jesus zum Blinden sagt, schau, dann sieht er. Und wenn Jesus zum Lahmen sagt, stand auf, dann steht er auf. Sogar böse Geister müssen dem Wort von Jesus gehorchen. Weil Jesus' Wort hat Befehlskraft. Er spricht und es passiert. Genauso wie in der Schöpfung. Gottes Wort hat Macht. Und wie ist es mit unseren? Wir können jetzt durchaus argumentieren, okay, Gottes Wort, Gottes Kraft, die Kraft hinter Gottes Wort kommt von der Autorität von Gott, die dahinter ist. Aber wie ist es mit unseren Worten? Was bewirken unsere Worte, die wir sprechen? Ich habe nach einem Beispiel gesucht aus der Vergangenheit, wo menschliche Worte eine krasse Macht oder Gewalt hatten. Und mir ist eins ganz tragisches Beispiel in den Sinn gekommen. Und zwar, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg hat ein Mann gelebt und der hat ein steinernes Herz gehabt. Und sein Herz war voll Hass erfüllt gewesen. Und wenn der Mann in die Ecke gegangen wäre und der Hass sich selber hätte auffressen lassen oder vielleicht sogar den Hass überwunden hätte, dann wäre der Zweite Weltkrieg nie ausgebrochen. Aber er hat etwas anderes gemacht. Er hat den Hass von seinem Herz übersprudeln lassen. Er hat angefangen, seine Worte aufzuschreiben in einem Buch. Er hat angefangen, Reden zu schreiben. Er hat angefangen, seine Worte in die Welt rauszuschreien und andere Menschen anstecken. Er hat angefangen, politische Macht zu sammeln. Ich glaube, die meisten wissen, von wem ich rede. Ich rede von Hitler. Es ist unglaublich, was Wort von einem Menschen ohne Autorität für Gott für eine Auswirkung haben kann in unserer Gesellschaft. Worte, auch menschliche Worte, sind mächtig. Es kommt manchmal darauf an, wer sie spricht. Ich denke, es macht einen Unterschied, ob deine Eltern etwas zu dir sagen, dein Lehrer, vielleicht ob es von da vorne kommt, oder ob es euer Schulkollege war, euer Arbeitskollege, wer auch immer. Es macht einen Unterschied, weil wir ihm dieser Person eine andere Stellung oder eine andere Autorität geben und einräumen. Worte von Menschen haben so viel Macht, wie wir zulassen. In Sprüche 18, 20 lesen wir: Was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück. Sei es nun gut oder schlecht, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Ich bin absolut überzeugt, dass Worte extrem viel Macht haben. Und ich glaube, manchmal sind wir uns gar nicht so bewusst. Wir Schweizer haben so eine Angewohnheit. Wir nennen die Angewohnheit Bescheidenheit. Ich bin bescheiden. Wir sagen dann Sachen wie: Ich kann nicht singen. Ich kann nicht schreiben. Oder: Ich bin nicht so wichtig. Auf mich müsst ihr nicht hören. Und ich finde das tragisch. Weil ich glaube, diese Worte haben Macht. Und ich glaube, mit einer ganz einfachen Umformulierung können wir echte Bescheidenheit zeigen. Weil wir sagen: Ich möchte lieber nicht vorsingen. Oder Ähnliches. Und ich glaube, die Macht, die Worte, die wir über uns selber aussprechen, die formen uns. Die formen uns, um die Leute zu werden, die wir über uns ausgesprochen haben, dass wir sind. Wir müssen also aufpassen, was wir sagen. Und wir müssen aufpassen, wem in unserem Leben, als wir Autorität geben, über uns etwas zu sagen und über uns zu sprechen. Und wir sollen aufpassen, was andere Menschen über andere sagen. Weil wir können Autorität geben und wir können Autorität nehmen. Wir können widersprechen. Wir können sagen: Nein, ich glaube nicht, dass das so ist. Und das Beste, was wir machen können, ist, wir können uns hinter die meist autoritativsten Worte stellen, die es gibt. Wir können uns hinter Gottes Wort stellen. Wir können die Bibel vornehmen und die Bibel durchlesen und durchforschen, was sagt die Bibel wirklich über mich, über meine Identität und über meinen Nächsten. Und ich möchte euch ermutigen, das auch wirklich zu machen, wenn ihr die Bibel leset. Was sagt das über mich aus? Und ihr dürft euch ein Beispiel nehmen an den Unti-Schülern. Die Unti-Schüler haben das nämlich gemacht. Und die Schüler haben die Bibel durchforscht, haben sich überlegt, was sagt die Bibel über mich wirklich aus. Der Timon hat im Kolosser 2,7 herausgefunden: Ich halte mich fest an dem Glauben, den man mich gelehrt hat. Und ich danke Gott für alles, was er mir geschenkt hat. Silvana spricht nach Johannes 15, 16 aus: Gott hat mich erwählt, sein Kind zu sein. So wie ich bin, hat er den besten Weg für mich. Ich brauche ihm nur zu folgen und zu vertrauen. Der Colin hat aus Sprüche 3, 5 und 6 über sich ausgesprochen: Ich vertraue auf den Herrn. Von ganzem Herzen verlasse ich mich auf meinen Verstand. Ich erkenne ihn in all meinen Wegen. So wird er meine Pfade ebnen. Der Jan spricht über sich aus Psalm 139, 14. Danke, lieber Vater, dass du mein Schöpfer bist. Ich bin einzigartig und gut, so wie ich bin. Der Levi spricht aus Epheser 6, 10 über sich aus: Ich bin stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Und Melina sagt über sich selber in Kolosser 3, 12: Ich bin ein von Gott geliebter und auserwählter Heiliger. Die Miriam sagt aus Galater 4, 7: Ich bin nicht länger eine Gefangene des Gesetzes, sondern eine Tochter Gottes. Wow. Als ich diesen Satz gelesen habe, oh, da habe ich gerade Hühnerhaut bekommen. Hey, das sind Leute, die wissen, wer sie sind. Die wissen, hinter wem sein Wort sie können Platz nehmen können, sie sich können herstellen und können auf festem Grund stehen und sagen, ich bin so mega, mega, mega stark. Worte haben Macht. Ich habe noch eine kleine Geschichte für euch. Der Seraya, das ist mein Sohn, der wird jetzt bald 4. Der hat letztens, vor etwa ein paar Monaten, hat er unsere Nachbarin dürfen kennenlernen. Und sie hat ihn dann gefragt, wie heisst du? Und er hat sich aufgerichtet und ist gerade hergestanden und hat gesagt, ich bin der Seraya Lustzäpfler Wüttrich. Wie kommt er auf das? Lustzäpfler. Es kommt von da. Er hat nämlich mit seinem Papi, oder sein Papi hat mit ihm regelmässig ein Spiel gespielt. Regelmässig ist der Papi zum Seraya hergegangen und hat ihn einfach kitzeln, hat ihn einfach ärgern, hat ihn aufgelöpft und umgeschmissen und gesagt, ja, wirklich umgeschmissen, das muss man so sagen. Und hat gesagt, du bist ein Lustzapfler! Du bist der Seraya Lustzapfler Wüttrich! Und dann hat der Seraya gesagt, nein, ich bin der Seraya Raphael Wüttrich. Und wir haben alle gelacht. Und er hat das geliebt. Und er liebt es immer noch. Aber er hat es vielleicht einfach gerade ein paar Mal zu viel gehört, dass er der Seraya Lustzäpfler Wüttrich ist. Worte haben Macht. Und der Papi ist ganz klar eine Autorität für einen 4-jährigen Sohn. Wenn der Papi immer wieder sagt, dass er ein Lustzäpfler ist, dann ist er halt der Seraya Lustzäpfler Wüttrich. Und wisst ihr, warum es mir Seraya genannt haben? Der Seraya bedeutet Prinz des Herrn. Die Bedeutung ist uns mega wichtig, als wir ihn so genannt haben. Weil jedes Mal, wenn ich rufe, Seraya, dann rufe ich Prinz vom Herrn. Und wir sagen ihm das auch immer wieder. Wir sprechen immer wieder über ihn aus. Seraya, du bist ein Prinz. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Weil es meine innerste Überzeugung ist, dass wenn er aufwächst, dann wird er wissen, wer er ist. Und dann wird er wissen, woher er gehört. Und dann wird er wissen, hinter wem sein Wort als er sich stellen kann. Genau so wie die Unterschüler heute Morgen. Sie wissen, wer sie sind. Keine Gefangene vom Gesetz mehr, sondern Sohn, Söhne und Töchter vom Höchsten. Geliebte, auserwählte Heilige. Gut, so wie sie sind. Und vielleicht bist du jetzt heute Morgen da und denkst, Sohn, Tochter von Gott, stimmt das denn? Bin ich das denn? Stimmt das denn für mich auch? Wenn ich jetzt die Bibel lese und die Sachen lese, Kann ich einfach einen Satz nehmen, den sie schon für mich vorarbeitet haben und das auch über mir aussprechen? Und wenn du die Frage in deinem Herzen hast und nicht sicher bist, dass du zu Gott gehörst und nicht sicher bist, dass du ein Kind von Gott bist, dann möchte ich mir jetzt 2 Minuten Zeit nehmen und dir etwas erklären. Du hast einen liebevollen Vater, einen Schöpfer, der dich geschaffen hat und angeschaut hat und für gut befunden hat. Aber es gibt leider ein Problem. Wir alle sind nicht perfekt. Wir alle machen Fehler. Und auch du hast Fehler gemacht in deinem Leben. Und leider ist es so, dass unser Gott, oder zum Glück ist es so, dass unser Gott perfekt ist. Aber wir können mit unserem Unperfektsein irgendwie nicht dahin herkommen. Und darum hat Gott eine Lösung für das. Gott hat seinen eigenen Sohn. Gott hat das Wort Gottes selber auf die Erde geschickt, damit er das Leben lebt, was wir nicht geschafft haben zum Leben. Ein fehlerfreies Leben. Das, was die Bibel ein sündfreies Leben nennt. Das hat er gemacht. Und er ist für unsere Fehler, für unsere Schuld gestorben am Kreuz. Auf das wir dürfen zu Gott kommen. Er ist auferstanden, auf das wir dürfen durch ihn auferstehen. Das ist eine gute Nachricht für dich. Weil wenn du gern möchtest, ein Kind von Gott sein, dann darfst du das. Gott lädt dich ein, um ein Kind von Gott zu werden. Du kannst ein einfaches Gebet sprechen. Du kannst einfach sagen, himmlischer Vater, ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Es tut mir leid. Ich möchte gerne zu dir kommen. Jesus, ich nehme deine Erlösung an. Ich möchte dich als Herr über mein Leben einsetzen. Und wenn du das aussprichst, dann gehen deine Worte und dann tun deine Worte einen Dienst und kommen zurück und sprechen über dir aus. Kind Gottes, geliebte und auserwählte Heilige. Gottes Wort hat Macht.